Frau, die hat mich leider verlassen. Aber ich hoffe, sie kommt heute aus Oldenburg wieder. Nun, nach diesem Video, das wir gerade gesehen haben, ist es schwierig, noch eine Predigt über das Thema Barmherzigkeit zu halten. Es wurde doch schon alles gesagt. Hungrige speisen, durstige tränken, Fremde beherbergen, nackte kleiden, Kranke besuchen, Gefangene besuchen, Tote bestatten. Dies sind die sieben Werke der Barmherzigkeit. Aber dies alleine als Tätigkeit zu betrachten und zu tun, das ist gar nicht so schwierig. Dazu bedarf es meist doch nur ein wenig die eigene Oberflächlichkeit und vor allen Dingen die eigene Bequemlichkeit zu verlassen. Es ist doch heutzutage ein einfaches, beim Bummeln durch unsere Städte einem Obdachlosen etwas Geld in den Becher an der hingehaltenen Hand zu werfen, etwas zu geben vom eigenen Überfluss. Auch wenn es in diesem Moment gern geschieht, so erinnert es mich doch ein wenig an die Stelle in der Bibel, in der beschrieben wird, wie Jesus mit den Jüngern im Tempel ist und beobachtet, wie und von wem der Opferstock für die Geldopfer gefüllt wird. Lukas 21, in den Versen 1 bis 4 steht, er blickte aber auf und sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Er sah aber auch eine gewisse arme Witwe zwei Schärflein daselbst einlegen. Und er sprach, in Wahrheit sage ich euch, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben Gottes. Diese aber hat von ihrem Mangel den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Diese Bibelstelle hat doch eigentlich gar nichts mit Barmherzigkeit zu tun, oder? Stimmt. Aber ich wollte ja auch nicht über diese arme Witwe reden, sondern über uns als Menschen heute. Viele, leider die Mehrheit, geht heute an diesen ausgestreckten Armen vorbei. Viele aber geben doch etwas hinein. Und ich will und ich kann nicht unterscheiden, ob es ein 10-Cent-Stück ist oder ein Euro-Stück. Es wurde wenigstens etwas gegeben. Dieser Mensch wurde wahrgenommen. Wenn auch nur für einen kurzen Moment. Aber dann gehen die meisten von diesen wenigen weiter, ohne sich auch nur einen Moment weiter mit diesem Menschen und seinem Schicksal zu beschäftigen. Erinnert euch das an etwas anderes, ebenfalls katholisches? Richtig, dem Ablasshandel. Ich habe doch was gegeben, habe mich doch gekümmert, heißt es dann nicht selten. Gekümmert? Du hast dich gekümmert, möchte ich dann fragen. Du hast doch in diesem Moment nur dein Gewissen beruhigt. Falls denn dein Gewissen in diesem Moment überhaupt beteiligt war. Und während ich diese Zeilen schreibe, erinnere ich mich, wie oft ich an diesen ausgestreckten Arm ankam, etwas hineingab und weiterging. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. So lautet ein Videoclip auf YouTube vom Penner Bubu. Wenn ihr mal neugierig seid, bei YouTube nach Penner Bubu guckt. Es ist ein stadtbekannter Mann in Krefeld. Er ist zwar kein Obdachloser, er hat eine Wohnung, aber dort hält er sich tagsüber nicht aus, weil er das Chaos nicht aushält. Und weil er Angst hat, noch häufiger als ohnehin schon zu der Flasche Schnaps im Regal zu greifen. Er lebt also weitestgehend auf der Straße, immer mit Mantel und Hut und mit einem großen weißen Rauschebart, meist sogar relativ sauber und gepflegt. Ich kenne diesen Mann schon seit vielen Jahren. Lange kam er sogar in unsere Gemeinde. Zwar meist erst nach der Predigt, um zu betteln, aber er kam. Und dann bekam er Hausverbot, dessen Gründe ich nicht in dieser Predigt erwähnen möchte. Und ich sah ihn sehr lange nicht mehr, nur noch ganz selten, oft auch nur aus der Entfernung. Eigentlich hatte ich persönlich immer ein recht gutes Verhältnis zu ihm. Wir haben uns relativ häufig unterhalten. Und nun habe ich ihn an Silvestermorgen wiedergesehen. Er saß auf einer Bank genau vor dem Haus, in das ich hinein musste. Ich musste, denn ich musste meiner Tochter dort im Büro helfen. Für ihn hatte ich leider keine Zeit. Zwar sagte ich, ich komme wieder, aber da war wohl so viel Zeit vergangen, er war nicht mehr da auf dieser Bank. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Und es zerriss mir wirklich in diesem Moment ein wenig das Herz. So wie es oft in seiner Gegenwart früher geschah, weil ich ihm eigentlich nicht helfen konnte. Ich konnte ihm Geld geben. Das war auch etwas, das er haben wollte. Oftmals auch recht fordernd. Aber er wollte vor allen Dingen meine Zeit, um ihm zuzuhören. Ich ihm. Was ich ihm zu sagen hatte, das wollte er nicht hören. Wie kann Geld helfen einem Menschen, der das meiste davon in Alkohol steckt und der sich den Botschaften, die ihm wirklich geholfen hätten, verschloss? Aber die Gefühle, die ich oft dabei hatte, auch jetzt am Morgen des letzten Tages des Jahres 2020, die entsprachen ein wenig dem, was das Thema der heutigen Predigt, was das Thema der Jahreslosung ist: Barmherzigkeit. Denn von seinem Wortursprung her ist Barmherzigkeit nicht nur ein Tun, nicht nur ein Handeln. Es ist ein Empfinden. Im Hebräischen hat das Wort für Barmherzigkeit den gleichen Ursprung wie das Wort Mutterschoß. Es heißt im Alten Testament sogar einmal von der Barmherzigkeit Gottes, es greift ihn in seinen Gedärmen an. Die Not des Volkes Israel greift ihn in seinen Gedärmen an. Barmherzigkeit ist ein Handeln gepaart mit einem intensiven Gefühlsempfinden. Das ist kein Ablasshandel. Es gibt 7 Werke der Barmherzigkeit, zumindest wurden 7 in der Bibel aufgezählt. Wahrscheinlich gibt es viel mehr Variationen. Aber wir sind nicht nur dann barmherzig, wenn wir alle 7 erfüllen. Wer kann das schon? Barmherzigkeit ist auch nicht unbedingt ein Dauerzustand. Es ist ein Moment, eine Zeit der Barmherzigkeit, ausgelöst durch ein Gefühlsempfinden, nicht durch eine Pflicht. Eine Pflicht ist eine Pflicht, auch wenn sie manchmal lästig ist. Man erfüllt sie und erledigt sich ihrer dadurch für den Moment. Denn die Pflicht bleibt eine Pflicht für die nächste passende Situation. Aber Barmherzigkeit ist das nicht, wenn nicht das persönliche Empfinden mit dabei ist. Der barmherzige Samariter ist ein Beispiel dafür. Es war kein Unfall wie jeder andere, der sich am letzten Januartag 2019 in einer niederbayerischen Gemeinde ereignete. 4 Kinder waren kurz vor 8 morgens unterwegs zur Schule. Die Fußgängerampel schaltete auf grün, die Kinder überquerten die Straße und in diesem Moment bog eine 74-jährige Autofahrerin um die Ecke, erfasste die 4 Schüler im Alter zwischen 9 und 12 Jahren. Nach dem Aufprall hielt die Fahrerin kurz an, dann fuhr sie weiter. Die Schüler wurden zum Glück nur leicht verletzt. Die flüchtige Fahrerin konnte gefunden werden, weil sich die Kinder das Kennzeichen gemerkt hatten. Gegenüber den Beamten gab die Frau an, dass sie weitergefahren sei, da sie ja noch zur Kirche wollte. Geradezu verstörend wirkt diese Entschuldigung. Man bringt es gedanklich nicht zusammen, den Unfall mit verletzten Kindern und den Wunsch der Unfallflüchtigen nach religiöser Einkehr. Oder was immer die Frau in der Kirche machen wollte. Wie soll das gehen? Erst ein Kind anfahren, dann beten? Verstörend wirkt die Polizeimeldung auch, weil sie auf merkwürdige Weise an die biblische Erzählung vom barmherzigen Samariter aus Lukas 10 erinnert. Jesus erzählte die Geschichte, wie ein Mann auf dem Weg von Jerusalem hinab nach Jericho unter die Räuber geriet, die ihn ausplünderten und schwer verletzt liegen ließen. Ein vorüberkommender Priester sah ihn an und ging weiter. Ebenso ignorierte ihn ein Levit. Ihre religiösen Dienste in der nahen Priesterstadt Jericho hatten Vorrang. Wenn der Mann tot gewesen wäre, hätte sich der Priester durch eine Berührung entweiht. Der Levit wäre durch eine Berührung 7 Tage rituell unrein gewesen. Er hätte also in Jericho seine religiösen Rituale nicht verrichten können. Schließlich sah ihn ein Samariter, erbarmte sich, versorgte seine Wunden und transportierte ihn auf seinem Esel zur Herberge, wo er den Wirt am folgenden Morgen bezahlte und mit der weiteren Pflege beauftragt, verbunden mit der Zusage seiner Wiederkehr und der Erstattung weiterer Kosten. Die Samaritaner galten zu dieser Zeit Jesu als religiöse Verwandte aus dem ehemaligen Nordreich, wurden aber auf der anderen Seite zutiefst verachtet. Im Jahr 9 nach Christus hatten Samaritaner den Tempelplatz zu Jerusalem in den Tagen des Passafests durch Ausstreuen menschlicher Gebeine verunreinigt. Somit konnten sie aus jüdischer Sicht keine Nächsten sein. Jesus macht mit der Erzählung also klar, dass nicht die Herkunft entscheidet, wer der Nächste ist, sondern die Tat. Jesus erzählt die Beispielgeschichte in einem Disput mit Schriftgelehrten über die Frage, was zum Erwerb des ewigen Lebens zu tun sei. Er nennt das Verhalten des Samaritaners beispielhaft für die Erfüllung des Gebots der Nächstenliebe, wie es in der Tora zitiert ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus hat diese Geschichte erfunden. Und doch war sie reales Alltagsdrama. Besucher des Heiligen Landes können heute noch den etwa 27 Kilometer langen Weg von den Bergen Jerusalems nach Jericho ins Jordantal hinabwandern. Ein beschwerlicher Abstieg über mehr als 1000 Höhenmeter durch Felswände und Schluchten. ein Teilstück des ehemaligen Haupthandelswegs zwischen Afrika und Asien. Damals wie heute ist die Sicherheitslage unübersichtlich. Die Räuber hatten es leicht, der Weg war viel begangen. Wenn jemand nach Israel kommt, diesen Weg müsst ihr unbedingt gehen. Ich hab's erlebt und aber was anderes. Es ist nicht die Herkunft, die persönliche Stellung in der Gesellschaft, es ist nicht die Hautfarbe, es ist die Tat verbunden mit dem Empfinden, das darüber entscheidet, ob es Ablasshandel oder Barmherzigkeit ist. Und es erfordert auch nicht selten ein wenig Mut. Mut, über den eigenen Schatten zu springen. Sonst braucht es oft nicht viel. Ich habe vor vielen Jahren einmal diesen Penner Bubu zu seinem Geburtstag in ein Restaurant eingeladen. Er durfte es sich auswählen. Natürlich im Rahmen meiner persönlichen finanziellen Leistungsfähigkeit, habe ich ihm gesagt. Das hat er auch berücksichtigt. Aber er wählte ein China-Restaurant mitten in der Innenstadt, in der Fußgängerzone. Dort, wo ihn mit Sicherheit jeder kannte. Glauben Sie mir, es war für mich ein Angang. Weil auf der Straße ist er berüchtigt als jemand, der aneckt. Durch seine lautstarken Beschimpfungen gegen das sogenannte Establishment auffiel. Und das entsprach so gar nicht meiner Bitte, hier im Restaurant leiser zu sein. Es war für mich ein Angang. Und er genoss seinen Geburtstag bei einem in seinen Augen sicherlich großen Festmahls. Aber er genoss es sicherlich noch sehr viel mehr, als plötzlich drei Jugendliche von einem der Nachbartische an unseren Tisch kamen und ihn um ein Autogramm baten. Die drei, von denen ich zu meiner Schande über diese Vorverurteilung eher etwas Provozierendes erwartet hatte. Diese drei kannten ihn von YouTube mit seinem Video Keine Zeit. Sie wollten von einem stadtbekannten Penner ein Autogramm, weil sie seine Kernaussage richtig fanden. Erwachsene haben zu häufig keine Zeit. Aber war ich deswegen barmherzig? Eher die drei Jugendlichen. Ich war es vielleicht ein ganz klein wenig. Aber wenn, dann merken Sie, es kostet nicht wirklich viel. Ein wenig Geld manchmal, ein wenig Überwindung häufiger, aber immer eigentlich nur ein wenig. Alle sieben Werke, hungrige Speisen, durstige Tränken, Fremde beherbergen, nackte Kleiden, Kranke besuchen, Gefangene besuchen, Tote bestatten. Ich habe mich nie als gastfreundlich empfunden. Und über viele, viele Jahre haben auch Freunde und Freundinnen meiner Frau mich nicht als gastfreundlich empfunden. Heute stehe ich stundenlang in der Küche, weil gleich Nachbarn zum Essen und zu einem hoffentlich guten Gesprächsabend kommen. Gut, weil wir Gelegenheit haben werden, ihnen von Jesus zu erzählen. Das war ich nie. Das hat Gott aus mir gemacht. Ich habe nie gedacht, Kranke pflegen zu können. Und dann habe ich über Monate meine krebskranke Mutter gepflegt und danach auch noch andere Menschen. Das war ich nie. Nicht die ersten 40 Jahre meines Lebens. Nicht bis Gott mich angefangen hat zu verändern. Ich habe immer einen Bogen um sogenannte Knackis gemacht. Und dann habe ich mehrere Konzerte in verschiedenen Gefängnissen gegeben. Vor einigen Zeiten haben wir an einem Pfingstsamstag einen britischen Soldaten von der Autobahn aufgelesen. Sein Kühler war kaputt. Und bis zum folgenden Mittwoch war er unser Gast. Ich habe schon eine Reihe von Menschen bestattet. War ich deswegen immer barmherzig? Und selbst wenn, ich wäre es niemals, ich hätte es niemals getan, wenn Gott nicht zu mir vorher barmherzig gewesen wäre. Barmherzig mit mir, mich immer wieder angenommen hätte, obwohl ich ihn so oft vergessen, ja sogar verraten habe. Barmherzigkeit ist nicht unsere Erfindung. Er hat sie in die Welt gebracht. Er war es, der das Volk Israel aus Ägypten führte, aus Barmherzigkeit über ihre Not. Er brachte an Weihnachten ein Kind, sein Kind, seinen Sohn auf diese Erde. Er, Jesus Christus, ging an Ostern für unsere Schuld ans Kreuz. Er sandte an Pfingsten seinen Heiligen Geist. Wir wüssten nichts von Barmherzigkeit ohne seine Barmherzigkeit. Ich bin der verlorene Sohn, der alles verprasst hat, der alles verspielt hat, vor allem das Recht, sich sein Sohn zu nennen. Und er, der Vater, steht schon da und wartet auf mich, sieht mich von weitem schon kommen. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. So steht es in der Bibel. Es jammerte ihn, sagt Jesus, eine ganz tiefe Gefühlsregung des Mitfühlens und des Mitleidens. Und Jesus Christus sagt, so ist Gott, so ist der Vater im Himmel. Barmherzigkeit ist eine Aufforderung an uns, die Aufforderung unseren Mitmenschen gegenüber, so barmherzig zu sein, wie Gott es uns gegenüber immer schon war und immer noch ist. Und es braucht nicht viel dazu. Ein wenig über den eigenen Schatten springen. Und etwas von der Barmherzigkeit weitergeben, die wir selber empfangen haben. Und keine Angst davor, diese Quelle der Barmherzigkeit ist unerschöpflich. Selbst wenn einmal unsere Kräfte dabei erschöpft zu sein scheinen, am Ende sind wir die Beschenkten.